Wir sind am dritten Teil unserer Reihe und wir sind bei Ruth, habt ihr ja gerade schon gehört. Und ich finde das ganz spannend, dass wir uns... Dankeschön, hier, super Verstärkung, vielen Dank. Genau, ich finde das total spannend, dass wir dieses Weihnachten uns auf den Weg mit Frauen machen, auf den Weg zu Jesus. Und deswegen möchte ich euch einmal mit reinnehmen in meine Vorüberlegung. Ich weiß nicht, wer von euch den Bechdel-Test kennt. Ja, das ist ein Film, also eigentlich kein richtiger Test im eigentlichen Sinne. Es sind eigentlich drei Fragen. Und wenn ein Film alle drei Fragen mit Ja beantworten kann, dann kann man davon ausgehen, dass sich die Filmemacher wirklich für die weibliche Perspektive einer Geschichte interessieren. Und diese drei Fragen sind: Kommen in dem Film mindestens zwei Frauen vor? Sprechen diese Frauen miteinander? Und jetzt die dritte Frage: Unterhalten sie sich über etwas anderes als einen Mann? Schwierig, ne? Schwierige Fragen so. Was denkt ihr, wie viele Filme bestehen diesen Test? So prozentual. Ihr könnt gerne mal was in den Raum werfen. 10%? 30%? Oh, ihr seid ja noch pessimistischer als die Wirklichkeit. Nein, also es gibt natürlich je nach Jahrzehnt, dass man sich so anguckt, da unterschiedliche Werte. Aber wenn man so in den Durchschnitt guckt, dann sind die Filme seit 1980, da bestehen ungefähr 50% dieser Filme bestehen diesen Test. Wenn man die Fragen auf Männer anwendet, also kommen mindestens zwei Männer vor, sprechen sie miteinander, unterhalten sie sich über etwas anderes als eine Frau, dann bestehen 95% der Filme diesen Test. Zum Beispiel gibt es in allen drei Herr der Ringe-Filmen gibt es genau eine Szene, in der zwei Frauen miteinander sprechen und diese Frauen haben noch nicht mal einen Namen. Den Bechdel-Test jetzt auf die Bibel anzuwenden, das ist ein bisschen unfair. Denn immerhin reden wir über ein Medium, das nicht 100 Jahre alt ist, sondern in der schriftlichen Form ist die Bibel fast 3000 Jahre alt. Und außerdem sind Dialoge jetzt auch nicht so die häufigste Textform in der Bibel. Und natürlich wissen wir auch, dass Frauen vor 3000 Jahren auch viel weniger Handlungsoptionen hatten, als sie das heute haben. Aber genau aus diesem Grund lohnt es sich umso mehr hinzuschauen und genau hinzuschauen, wenn wir in der Bibel Geschichten oder sogar ein ganzes Buch finden, in dem Frauen vorkommen und herausgehoben oder vielleicht sogar gefeiert werden. Eigentlich gibt es nur ein Buch, das hier heraussticht, nämlich Ruth. Naja, Lukas kann man vielleicht gerade noch so gelten lassen, aber wir bleiben mal bei Ruth. Und Ruth ist wirklich ein außergewöhnliches Buch. Wir sind in der Richterzeit auf dem Gebiet des heutigen Israels und Jordaniens. Es sind wirklich wilde Zeiten. Israel sitzt fest in einem ständigen Auf und Ab. Wenn das Volk einen Anführer hat, der auf Gott vertraut, oder eine Anführerin, dann erlebt es gute Zeiten. Dann aber fangen sie an, sich von ihren Nachbarn zum Götzendienst verleiten zu lassen. Sie werden von Gott bestraft, indem sie genau von diesen Nachbarn gnadenlos überfallen und ausgebeutet werden. Und in dieser Zeit lebt auch Elimelech und seine Familie, seine Frau Naomi und seine beiden Söhne Mahlon und Kilion. Eines Tages sehen sie während einer Hungersnot keine Perspektive mehr. Sie sehen keine andere Chance mehr, als zu diesen eigentlich verhassten Nachbarn zu fliehen. Sie fliehen von Bethlehem nach Moab, einmal auf die andere Seite des Toten Meeres. Moab, das sind wirklich Feinde von Israel. Sie überfallen Israel immer wieder in der Vergangenheit, schon in der Wüstenzeit, aber auch jetzt in der Richterzeit werden sie immer wieder, sind sie kein Volk, mit dem Israel wirklich freundschaftliche Beziehungen pflegt. Aber dort sind sie in Sicherheit. Mahlon und Kilion heiraten sogar, zwei Frauen aus Moab. Und damit verstoßen sie gegen ein ganz zentrales Gebot. Das steht in 5. Mose 7, Vers 3 und das besagt, dass das Volk Gottes eben nicht Frauen oder Männer aus einem heidnischen Land heiraten und damit Einflüsse zulassen soll, die ihre Treue zu Gott verwässern könnten. Und es gibt tatsächlich viele Beispiele, bei denen eine solche Ehe zu Leid und Verderben geführt hat. Denken wir an Simson, denken wir an Salomo. Das, was Mahlon und Kilion hier machen, ist also nicht nur ein kleiner Fehltritt oder eine Ungenauigkeit, sondern es zeigt sehr deutlich, dass die beiden ihre Prioritäten eben nicht bei Gott setzen. Und dann passiert auch noch die Vollkatastrophe. Elimelech, Mahlon und Kilion sterben. Wir wissen nicht, mit welchem zeitlichen Abstand, wir wissen nicht, woran, aber das Ergebnis ist dasselbe. Die Frauen, Naomi, Ruth und Orpah, sie stehen alleine da. Und das ist wirklich in dieser Zeit das Schlimmste, was einer Frau eigentlich passieren kann. Denn die beiden, Ruth und Orpah, haben keine Kinder, es gibt keine Nachkommen, es gibt keinen Versorger und in Naomis Fall leben sie sogar noch in der Fremde. Sie haben niemanden, der für sie einsteht, der für sie rechtlich einsteht, der ihre Rechte verteidigt, der Geld verdient, der ein Feld besitzen kann. Das ist alles verschwunden. Auffallend ist, wie treffend die Namen der Personen in dieser Geschichte sind. Jeder Name in dieser Geschichte beschreibt gleichzeitig, welche Rolle sie einnimmt. Mich erinnert das so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr diese Puzzle kennt, die man aus so Holzteilchen zusammensetzt. Und jedes kleine Holzteilchen ist eigentlich ein eigenes Bild. Geht mal zu Schamans in der Innenstadt, da gibt es solche Puzzle, Schleichwerbung und so. Genau, aber da ist dann zum Beispiel ein kleiner Affe und den setzt man ein und am Ende hat man ein ganz anderes Bild. Vielleicht entsteht daraus eine Eule oder ein Sonnenuntergang oder so. Und so ähnlich ist das in dieser Geschichte. Jede einzelne Figur, jede einzelne Person in dieser Rolle, in dieser Geschichte hat quasi so ein eigenes Bild, das sie mitbringt und in die Geschichte einfügt. Die Ausnahme ist Ruth. Sie ist die einzige, von der es keine wirklich sichere Namensdeutung gibt. Und das Zweite, das auffällt, die Geschichte beginnt mit Elimelech, dessen Name bedeutet, mein Gott ist König. Und sie endet bei Obed. Sein Name bedeutet Diener. Diese Geschichte handelt also oberflächlich von Ruth und Naomi. Aber unter der Oberfläche steht, ja, Gott, der König. Und sie endet bei jemandem, bei Diener. Sie handelt also auch von der Freude, ihm treu zu dienen und treu zu Gott zu stehen. Ich möchte euch heute einladen, diese Geschichte mit einer ganz besonderen Brille anzugucken. Wie treffe ich gute Entscheidungen? Was ist eigentlich eine gute Entscheidung? Was meine ich damit? Eine gute Entscheidung ist nicht unbedingt etwas, was eine Einzelperson oder eine gute Entscheidung im biblischen Sinne, im Sinne vom Buch Ruth, ist keine Entscheidung, die die einzelne Person glücklich oder reich oder zufrieden macht, sondern es ist eine Entscheidung, die mich und meine Umgebung näher zu Gott und seinem Plan bringen. Paulus' Entscheidungen haben ihn ins Gefängnis gebracht und trotzdem hat er gute Entscheidungen getroffen. Luthers Entscheidungen haben ihn, glaube ich, sehr oft an den Rand der Verzweiflung gebracht. Und trotzdem haben seine Entscheidungen unser Land bis heute geprägt und weitergebracht. Und das meine ich mit guten Entscheidungen. Es ist nicht unbedingt eine Entscheidung, die uns den Weg einfacher macht. Also wie treffe ich diese Entscheidungen, die mich näher zu Gott und zu seinem Plan bringen? Wir haben in der Geschichte bisher schon zwei fragwürdige Entscheidungen kennengelernt. Einmal die Flucht nach Moab und dann die Heirat mit zwei moabitischen Frauen. Naomi entscheidet als nächstes, zurück in ihre Heimat Bethlehem zu gehen. Sie hat alles verloren. Sie ist in der Fremde. Und eigentlich möchte sie jetzt nur noch zurück, auch wenn sie dort als Flüchtlingswitwe auch nicht viel zu erwarten hat. Sie weiß nicht, wie es dort aussieht. Sie weiß vielleicht, sie hat vielleicht gehört, okay, die Hungersnot ist vorbei, man kann da wieder überleben. Aber wie sieht ihr Haus aus? Wie sieht ihr Feld aus? Ist es überhaupt noch da? Kennt sie noch irgendjemanden, der noch da lebt? Sie weiß es vermutlich nicht. Aber sie ist so hoffnungslos, sie möchte lieber zurück in ihre Heimat und dort arm leben, als in Moab zu bleiben. Und Ruth? Sie geht mit ihr. Und zwar geht sie nicht aufs Hoffnungs- oder Alternativlosigkeit. Sie geht in einer mutigen Entscheidung und aus innerer Überzeugung. Sie hatte die Wahl. Und das sehen wir an diesem Vergleich mit Orpah, der anderen Schwiegertochter, die sagt, ich bleibe hier. Ich bleibe in meiner Heimat, ich bleibe bei meiner Familie. Ich gehe zurück in das Haus meines Vaters und vielleicht finde ich irgendwann einen Mann, der mich heiratet und mit dem meine Geschichte weitergeht. Ruth hat diese Wahl. Sie kann zurückkehren in ihre Familie. Sie kann zurückkehren in ihre Kultur, in die bekannten, ausgetretenen Pfade. Aber irgendetwas An dieser Familie hat sie berührt. Naomi, die Freundschaft mit Naomi hat sie berührt. Es hat sie an sie gefesselt. Sie spürt es ganz deutlich. Gott ruft sie dazu auf, bei Naomi zu bleiben. Und dann sagt sie diesen unfassbar, unfassbar schönen Satz: Wohin du gehst, dorthin gehe ich auch. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben, dort will ich begraben werden. Der Zorn des Herrn soll mich treffen, wenn ich nicht Wort halte. Nur der Tod kann mich von dir trennen. Als Naomi sah, dass Ruth so fest entschlossen war, gab sie es auf, sie zur Heimkehr zu überreden, und die beiden gingen miteinander. Das ist ein Glaubensbekenntnis. Ein Glaubensbekenntnis, obwohl sie eigentlich keinen Zugang zu diesem Glauben hat als Frau aus Moab. Obwohl sie eigentlich auch noch gar keinen, sie kennt Naomi und ihre Familie, aber die ganze Kultur, das ganze Glaubensgebäude, Theologiegebäude, die Riten, das kennt sie alles nicht. Sie kennt diese Naomi und Gott scheint durch sie hindurch. Die Szene erinnert mich ein bisschen an die Berufung der Jünger im Neuen Testament. Einige von ihnen kannten Jesus noch gar nicht, hatten noch nicht viel von ihm gehört. Aber als Jesus sie ruft, lassen sie alles stehen und liegen und folgen ihm. Sie folgen ihm, weil sie gerufen wurden. Und Ruth macht es genauso. Sie trifft in diesem Moment eine klare Entscheidung für Gottes Weg ins Unbekannte hinein. Das ist mein erster Ratschlag für gute Entscheidungen. Wenn du Gottes Stimme hörst, dann folge ihr. Lass dich nicht in Argumente verwickeln, warum der andere Weg besser sein könnte. Folge Gottes Stimme. In Bethlehem sind die beiden Frauen erstmal auf sich alleine gestellt. Sie sind kinderlose Witwen. Sie sind, ja, so wie unsere beiden letzten, oder zumindest wie Rahab eigentlich vorher auch, vielleicht nicht ganz auf dem Level einer Prostituierten, aber also sie haben kein Einkommen, sie haben keine Versorger, sie sind ganz unten auf der gesellschaftlichen sozialen Stufe. Sie leben von Almosen in einem armen Land und sie leben von dem, was auf den Feldern für sie übrig bleibt. Sie laufen, oder Ruth läuft dann hinter den Erntehelfern her und sammelt das auf, was liegen geblieben ist. Vielleicht so ein bisschen wie ein Pfandsammler. Und schließlich landet Ruth auf dem Feld von Boas, einem entfernten Verwandten von Naomi. Die beiden begegnen sich und Boas behandelt sie außergewöhnlich. Sie, die Fremde und Außenstehende, er behandelt sie zuvorkommend und gütig. Und Naomi hört davon. Und sie hatte eigentlich schon alle Hoffnung aufgegeben. Sie nannte sich Mara, die Bittere. Aber in diesem Moment schöpft sie Hoffnung und sie entwickelt einen Plan. Ruth und Boas könnten heiraten und sowohl Ruth als auch Naomi wären versorgt. Das ist eigentlich ein ziemlich aberwitziger Plan, denn was hat Ruth zu bieten? Sie ist eine Fremde, eine Ausgestoßene. Aber Ruth kennt Naomi und sie kennt ihre von Stürmen geprägte Weisheit und sie vertraut ihr. Mein zweiter Ratschlag zur Entscheidungsfindung ist: Suche nach guten Ratgeberinnen und Ratgebern. In Sprüche 19, Vers 20 steht: Befolge gute Ratschläge und lass dich korrigieren. Dann bist du am Ende ein weiser Mensch. Keiner von uns geht geradlinig durch dieses Leben, aber ich finde, oft orientieren wir uns nach Menschen, die scheinbar den Plan haben und die, wo wir sagen, hey, so müssen wir auch sein, wir müssen ohne Zweifel durch die Gegend laufen und immer wissen, was ist mein nächster Karriereschritt, was ist mein nächster Familienplanungsschritt. Und ja, Naomi ist eigentlich nicht so eine Person. Sie hat in ihrem Leben viele Fehlschläge und Rückschläge und Verluste erlebt. Und trotzdem ist sie in diesem Moment die ideale Ratgeberin, Freundin und Wegbegleiterin für Ruth. Hast du Menschen in deinem Leben, die Gott vertrauen, die dich kennen und die über echte Lebenserfahrungen verfügen? Suche dir solche Menschen. Suche dir gute Ratgeberinnen und Ratgeber, wenn du anfängst zu schwimmen, wenn du anfängst, unsicher zu werden und wenn du anfängst, ja, wenn du dich auf unbekanntem Terrain bewegst. Hier geht es nicht um blinden Gehorsam oder nicht darum, ein Fangirl von jemandem zu werden, sondern es geht darum, dass du dir bewusst Menschen suchst, die dich in Frage stellen dürfen, die dir weiterhelfen können. Und am besten nicht erst, wenn die Krise da ist, sondern schon vorher. Ich weiß nicht, wer dir jetzt gerade vor deinem inneren Auge einfällt. Vielleicht gibt es solche Menschen, die dich in deiner unordentlichen Küche oder mit der zweiten Mahnung in der Hand erwischen dürfen. Und wo du trotzdem weißt, bei diesen Menschen kriege ich keine Verurteilung, sondern Hilfe. Vielleicht fällt dir jemand ein hier in der Gemeinde, vielleicht fällt dir jemand ein, der dich in deiner Jugend oder am Anfang deines Glaubenslebens begleitet hat. Und wenn du nicht sicher bist, wen du dafür fragen kannst, dann bete darum. Bete darum, dass Gott dir zeigt, wer dich ein Stück deines Weges begleiten kann, wer dich segnen könnte, wer dir mit seinem, ja, mit Gottes Blick weiterhelfen kann. Segen ist sowieso so ein Stichwort in Ruth. Das Buch Ruth ist voller Segen. In diesen 4 Kapiteln wird 6-mal Segen verteilt. Von ganz unterschiedlichen Menschen. Es ist nicht immer nur eine Person, die den Segen verteilt. Mal segnet Naomi Ruth, mal segnet sie Orpa, obwohl sie sich abwendet. Dann segnet Boas Ruth und Ruth segnet wieder Naomi. Und also es ist ein ständiges. Also die sind so nett zueinander, es ist kaum zu ertragen, wirklich. Also es ist ein Austeilen von Segen und ein Empfangen von Segen, der außergewöhnlich ist. Vielleicht ist das natürlich ein Ausdruck dieser Kultur, zu der ich keinen guten Zugang mehr habe, aber ich finde das bewundernswert. Und ich finde auch, dieser Segen ist eine Entscheidungshilfe. Wenn ich eine Entscheidung treffe, dann treffe ich auch eine Entscheidung dafür, für mich und für meine Umgebung und eine Entscheidung dafür, ob ich näher zu Gott komme oder mich von Gott entferne. Ruth, Naomi und Boas, sie bleiben in diesem Segen, in dieser Verbindung zu Gott und sie sehen sich ständig in der Verantwortung füreinander und für ihre Umgebung. Und sogar Orpa, die sich abwendet, empfängt diesen Segen. In 1. Petrus 3, Vers 9 steht, seid gütig und zuvorkommend zueinander. Vergeltet Böses nicht mit Bösem und gebt Beleidigungen nicht wieder zurück. Im Gegenteil, segnet eure Beleidiger, denn Gott hat euch dazu berufen, seinen Segen zu empfangen. Naomi hatte wirklich allen Grund, in Bitterkeit zu versinken. Ruht vielleicht auch. Aber Bitterkeit, Angst und Wut sind schlechte Ratgeber. Gott hat dich dazu berufen, seinen Segen zu empfangen und weiterzugeben. In Verbindung zu ihm kannst du Sicherheit und Gemeinschaft erleben, die dich wappnen für die Stürme um dich herum, statt dich in Verzweiflung versinken zu lassen. Streck dich aus nach diesem Segen und triff Entscheidungen, die diesen Segen vermehren, die dazu beitragen, dass Gottes Name groß gemacht wird. Naomis Plan scheint tatsächlich aufzugehen. Nach einigen Verwicklungen und ja, raffinierten Winkelzügen, lest es ruhig mal nach, ist es soweit, Ruth und Boas möchten tatsächlich heiraten. Das Happy End steht kurz bevor. Aber es gibt noch ein Hindernis. Wer Ruth heiratet, der erhält auch Elimelechs Land. So ist das Recht in Israel, so ist das Gesetz. Das Problem ist nur, da gibt es noch jemand anderen. Und dieser andere, der übrigens namenlos bleibt, hat einen Anspruch an das Land, der vor Boas steht. Also er ist quasi vor, er ist irgendwie näher verwandt. Ja, irgendwie nicht Cousin dritten Grades, sondern zweiten Grades. Wir wissen es nicht genau. Und diesen Anspruch könnte er geltend machen. Er könnte sagen, hier Boas, so geht das nicht. Ich stehe vor dir. Ich habe einen höheren Anspruch an dieses Land und an diese Frau. Und Ruth als Frau, die in dieser altertümlichen Zeit gelebt hat, braucht einen sogenannten Löser. Das ist auch ein sehr alter Brauch. Vielleicht erinnert ihr euch an die Predigt über Tamar. Auch ihr erster Mann starb und sein Bruder sollte seine Stelle einnehmen, um den Namen des Verstorbenen weiterzutragen. Jemanden, der die Familie und ihr Land bewahrt. Und das ist ein Brauch, der ist für uns heute nicht mehr so gut nachvollziehbar, aber geht einfach mal diesen Schritt mit mir mit. Das ist das Gesetz. In diesem Rahmen bewegen wir uns. Und Ruth braucht eben diesen Löser, der für sie eintritt und diesen Konflikt zwischen ihrem, also der quasi für ihren verstorbenen Mann eintritt und sie übernimmt. Und wieder steht eine Entscheidung an. Ruth und Boas könnten vielleicht sogar damit durchkommen, klammheimlich zu heiraten. Vielleicht würden sie damit durchkommen. Ich meine, bisher hat sich der Löser ja auch noch nicht gemeldet. Der ist noch nicht in Erscheinung getreten. Aber statt für einen Weg der Heimlichkeiten und der schnell getroffenen Entscheidungen, die dann in Konflikte führen können, entscheiden sich Ruth und Boas dafür, Gott zu vertrauen. Sie halten sich an Recht und Gesetz. Sie suchen den Löser, oder Boas sucht den Löser, geht mit ihm in Verhandlungen, legt ihm seine Optionen dar, setzt ihn nicht unter Druck und verschweigt ihm keine Details. Gott belohnt ihr Vertrauen. Der andere Löser hat kein Interesse. Ruth und Boas können heiraten. Naomi ist versorgt. Und Obed, der Diener, ihr Sohn, wird König Davids Großvater. Nimm bei deinen Entscheidungen nicht die Hintertreppe. Nimm keine Abkürzungen. Auch wenn es so einfach scheint. Bleib auf dem Weg und vertrau Gott, dass er dich daran ermutigt, den Weg der Wahrheit zu gehen und nicht der Abkürzungen und der schnellen Wege und der Lügen. Im Psalm 119 steht, dein Wort ist eine Leuchte für mein Leben. Es gibt mir Licht für jeden nächsten Schritt. Ich liebe dieses Bild, das dieser Vers aufmacht, denn oft sehen wir mit Gott nicht unbedingt, wo unser Weg genau hinführt. Als Martin Luther die 95 Thesen angenagelt hat, wusste er nicht, dass er dann ein paar Jahre später auf dem Reichstag in Worms steht und das verteidigt. Das wusste er nicht. Wir können uns entscheiden, den nächsten Schritt mit Gott zu tun. Wir haben Licht für unseren nächsten Schritt. Und wir können Gott vertrauen, dass er ein gutes Ziel mit uns hat. Das Schöne an dieser Geschichte finde ich, dass wir jetzt am Ende bei diesem wunderbaren Happy End, wir sehen, dass Gott in seiner Geschichte diese zwei Frauen, Ruth und Naomi, nicht als namenlose Randfiguren neben großen Führern und Entscheidern stehen hat, sondern diese Figuren, diese beiden Frauen werden zentral in seiner Geschichte mit seinem Volk. Sie werden aufgenommen in diesen, ja, in diesen Strang, in diesen Stammbaum, der vor Jesus hergeht. Der Bechdel-Test ist nicht nur etwas, was uns hier zeigt, dass da irgendeine Statistik eine Rolle spielt, sondern Gott interessiert sich für diese Frauen. Und Gott interessiert sich auch für dich. Ich habe euch zum Abschluss noch ein Bild mitgebracht. Wer mich kennt, der weiß, dass ich selten ohne ein Wollknäuel das Haus verlasse. Und wenn man häkelt, dann entstehen zum Teil wunderschöne Muster. Also das habe ich nicht gemacht, ne? Aber ja. Aber dieses Muster entsteht eigentlich aus Löchern. Es sind Löcher, die eingerahmt und verbunden werden durch einen Faden. Ruth durfte erleben, dass Gott die Verluste in ihrem Leben in seinen Plan einwebt. Gottes roter Faden, der diese Frauen miteinander verbindet und der bis zu uns heute führt. Dieser Faden macht aus ihren Verlusten ein wunderschönes Muster, in dem wir heute Gottes Plan erkennen können. Gott schreibt seine Geschichte mit Tamar, mit Rahab, mit Ruth, der Fremden und Ausgestoßenen, und er möchte sie auch mit dir schreiben. Einer von Ruths Nachkommen ist König David und danach Jesus, der Sohn Gottes. Auch er beginnt seinen Weg auf der Erde viele Jahre später in Bethlehem. Jesus sucht sich keinen Palast aus. Er sucht sich keine herrschaftliche Familie aus. Er sucht sich diese Familie aus. Voller Umwege, Versagen, Verrat, Treue und Tragödie. Voller Löcher. Jesus stellt sich bewusst zu uns Menschen in unserer Unvollkommenheit. Er geht seinen Weg mit Männern und Frauen, die sich klar für seinen Weg entscheiden. Aber er kommt als unser und als dein Löser. Als derjenige, der das Gesetz erfüllt, um uns aus den Zwängen des Gesetzes zu befreien. Das ist für uns immer unfassbar schwer zu verstehen. Aber ich finde dieses Bild des Lösers bei Ruth eigentlich eine ganz schöne Parallele dazu. Ohne diesen Löser hat Ruth eigentlich keine Zukunft. Der Faden ist abgerissen. Es geht eigentlich nicht mehr weiter. Sie hat in dieser Gesellschaft eigentlich keinen Wert. Egal wie stark und mutig und so sie ist. Sie kann ihren Weg eigentlich nur noch in Einzelschritten weitergehen. Aber durch den Löser, durch diesen in dem Fall Menschen, der hereinkommt, wird sie herausgehoben. Dadurch wird das Gesetz erfüllt und ihr Weg wird wieder eingepflanzt, kann weitergehen in der Geschichte des Volkes Israel. Und das gilt ja genauso für uns mit Jesus. Wir, die wir gar nicht zum Volk Israel an sich gehören, sind durch Jesus eingepflanzt in Gottes Geschichte. Wir dürfen dabei sein. Wir dürfen Teil von diesem Muster werden. Und ich bin so gespannt, wie es am Ende aussieht. Jesus lädt dich ein, ihm ganz zu vertrauen und zu folgen. Mit klaren Entscheidungen. Und vielleicht merkst du gerade, dass Jesus dich herausfordert, Entscheidungen zu treffen. Oft sind wir manchmal fest in so einer Beliebigkeit oder in einem Moment, wo wir sagen, ich kann das eine machen oder das andere machen. Ja, gucken wir mal, wo das so hinführt. Ruths Geschichte lehrt uns, dass es Momente gibt, in denen wir Gottes Stimme hören und klare Entscheidungen treffen müssen. Und ob du vor kleinen oder großen Entscheidungen stehst, trau dich, sie zu treffen. Bitte Gott um seine Weisheit, um seinen Segen und um gute Ratgeberinnen, um diese Entscheidungen zu treffen und sie in all ihrer Konsequenz weiterzugehen. Hier vorne steht nachher unser Gebetsteam. Und ich lade dich ein, dass du auch diese Entscheidung gemeinsam festmachst, dass du dich hier gemeinsam hinstellst, dass du dir Leute suchst, mit denen du für diese Entscheidung beten kannst. Und wenn du zu Jesus kommen möchtest heute, wenn du spürst, es ist dran, dass ich noch einen Schritt weiter auf ihn zugehe, dann tu das. Wenn Gott dich ruft, dann hör auf seine Stimme. Ich bete noch mit uns. Jesus, ich danke dir dafür, dass du unser Löser und Erlöser bist. Ich danke dir dafür, dass du der beste Ratgeber bist. Und ich bitte dich, ja, dass wir uns immer wieder darauf vertrauen und darauf stellen können, auf diesen Grund, auf diese Geschichte, die du in der Bibel ausgelegt hast. Dass wir uns daran erinnern können, was du mit uns vorhast. Und dass du so viel größer bist als die Löcher in unserem Leben. Danke, dass deine Perspektive größer ist als, ja, als das, was uns im Moment begegnet. Dass du weiter guckst und dass deine Geschichte weitergeht. Danke. Amen.